Ja, herzlichen Dank auch noch, schon bis jetzt zu diesem Gottesdienst beigetragen haben. Manchmal fragt man sich, wieso muss man etwas so vielleicht im Singen wiederholen? Und ich kann euch sagen, warum. In der Bibel heisst es, wir sollen anhalten im Gebet. Wir sollen ausdauernd sein. Und wenn wir etwas wiederholen, dann tun wir das wie im Gebet wiederholen. Und darum ist das sehr berechtigt. Und es freut mich, wenn man manchmal auch nur durch Wiederholung etwas lernt und einem etwas reingeht. Jetzt aber machen wir gleich einen Szenenwechsel. Wir gehen zurück zum ersten Wimmelbild. Also nicht bildlich, aber stellt euch das vor, das Durcheinander, das da war. Buchstäblich, vielleicht habt ihr es gesehen, einer rechts unten ist nämlich in eine Distel geschalpert. Das hat dem wehgetan und alle anderen haben es nicht gemerkt. Aber man muss den Blick haben für die Sache. Wir richten heute den Blick auf den Jakob. Einer der Stammväter. Der Jakob, das Grosskind von Abraham. Und wir kennen die Geschichte, was dem vorausgegangen ist. Er hat seinen Vater betrogen. Er hat vor allem seine Brüder, der Älter, und das Erstgeburtsrecht gebracht. Und anschließend an die Geschichte tun wir jetzt hier einsteigen. Das wird genau. Das ist ein längerer Text. Wir können den, ich tue ihn einfach vorlesen. Ich habe ihn einfach so hergetan, dass ihr eure Gedanken dazu machen könnt. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Soweit mal zu diesem Text. Der Jakob ist in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Kurz angetönt, er hat beschissen, er hat den Haussegen in seiner Familie total durcheinander gebracht. Hat Dornig umgestoßen, wo sein Alters bestanden hat. Und er hat gehört, sein Bruder Esau hat gesagt, den bringe ich um. Und er hat mir wahrscheinlich ziemlich direkt gesagt, ich warte nur auf eine Gelegenheit und du kommst um eine Ecke. Das kannst garantiert sein. Das hat natürlich Beunruhigung ausgelöst, hüben wie drüben. Die einen haben sich vielleicht überlegt, wie sie das umsetzen können, und der andere hat überlegt, wie komme ich aus dieser Situation raus. Auch die Mutter, die Rebekka, die eigentlich Auslöser von diesem ganzen Deal schon vorher war, hat das vernommen und sie hat wieder angefangen, ein bisschen hintendurch mischeln. Sie ist zum Vater Isaac gegangen und hat gesagt, hör, Isaac, du musst schauen für deinen Sohn. Der Esau, der hat Luther, da so kananitische Frauen. Und das, du weißt, das passt uns nicht und das ist gar nicht gut. Die bringen ihre eigenen Sachen mit und der Esau macht sowieso, was ihm passt. Jetzt, dass der Jakob besser rauskommt, schick ihn doch in die Heimat, dass er sich dort eine Frau holen soll. Und so ist es gekommen. Der Jakob, in seiner schwierigen Situation, der Vater täuscht, sein Bruder, von seinem Bruder am Leben bedroht. Er hat etwas müssen erfahren in seinem Leben. Eine Lüge zieht die nächste nach sich. Und das ist so ein Muster, das nicht nur hier auftaucht, das sich auch noch künftig im Leben von Jakob zeigt. Weil später wird er seinen Schwiegervater über das Ohr hauen und er wird von ihm mehrfach über das Ohr gehauen. Das war so auch in der Familientradition gewesen, bei diesen Leuten. Vielleicht ist es eine Lebensart. Du musst möglichst den anderen mit Freundlichkeit umgarnen. Ich habe mal gelesen, von Papua hat es bei den Kopfgeldjägern gesagt, man muss sie mit Freundschaft mästen und dann kann man dann zuschlagen und dann hat man mehr davon. Das habe ich mal gelesen in einem Buch, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird schon sein. Der Jakob hat so eine Kultur mitgebracht und später hat er ja einen neuen Namen Israel bekommen, eben Israel. Gott selber hat ihm den gegeben. Jakob bedeutet so viel, Gott möge ihn beschützen, so wie ein Ruf, ja, möge Gott Hand über ihm haben. Vielleicht ist er dabei, man weiß es ja nicht so recht, er hat es auch nötig. Und der Name Israel bedeutet vielleicht verschiedene Sachen, aber sicher zur Hauptsache, der Herr streitet für dich, der Herr kämpft für dich, er ist für dich. Jetzt aber ist noch nichts von Israel. Jetzt ist noch nichts von Gottes Offenbarung. Der Jakob weiss nicht so viel. Er zieht los, aus dem Druck heraus, eigentlich flieht er und geht so weit, wie es möglich ist, für mit einem unbestimmten Auftrag irgendjemandem eine unbekannte Frau zu suchen, wo er noch keine Ahnung hat, wie das wird rauskommen. Etwa 750 Kilometer Fussmarsch waren das gewesen. Und es hat kein Tram gegeben und kein Autostopp. Es war wirklich Fussmarsch gewesen. Und das ist auch so eindrücklich, wenn man sich das vorstellt, was die alles auf sich genommen haben. Ein Weg ins Ungewisse, in jeder Hinsicht. Emotional, erschöpft, verunsichert, machst du da vielleicht nicht viel Gedanken über dein Nachtlager. Und dann kommt aber das Unfassbare. Gott begegnet ihm im Traum. Ich habe da so ein schönes, naives Bild gefunden. Das ist doch schön so, weil wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber was sieht der Jakob? Gott begegnet ihm auf seinem Weg. Auf dem Weg, auf der Flucht, in der ausweglosen Situation, ist er so müde, dass er einfach einpfuset, dort wo er ist, und Gott begegnet ihm hier. Und das ist wichtig. Nicht der Jakob hat Gott gesucht, überhaupt nicht. Er hat nur sich gesehen und seine Not. Er hat wohl gewusst von einem Gott, der existiert, durch die Familiengeschichte. Er sieht an seinen Eltern, was Gottesfurcht ist wahrscheinlich. Aber in seinem Leben ist alles andere jetzt aktuell. Sicher nicht Gott zuvorderst. Er muss jetzt schauen, dass er vorwärts kommt. Und der Traum von Jakob wird doch so lebendig geschildert. Es steht von einer, hier in dieser Übersetzung, Hoffnung für alle, eine Art Stege. In anderen Übersetzungen, der Luther hat geschrieben, eine Leiter. Aber ursprünglich müssen wir sich wie vorstellen, vielleicht eine Art Rampe. Eine Rampe, die gegen Himmel führt. Und zwar vom Boden gegen oben. Jetzt habe ich gedacht, ja, wir haben manchmal so Kunstinstallationen, oder? Wo wir extra herstellen und dann tut das irgendjemand ausstellen und alle können es bewundern und irgendjemand zahlt es dann vielleicht noch für viel Geld und dann kann man sich seine Gedanken machen. Gott hat da keine Kunstinstallation gemacht, sondern er hat den Himmel aufgetan, auch wenn es im Traum war, und hat dem Jakob etwas gezeigt, was da ist. Die Rampe von unten gegen oben, die ist da. Und nicht nur die Rampe, sondern interessanterweise Engel von Gott, die auf- und absteigen. Das heisst nicht ab und auf, sie kommen nicht vom Himmel runter, sondern sie steigen von der Erde auf und kommen wieder oben runter. Und das finde ich noch interessant, dass es genau so heisst. Nicht ab und auf, sondern sie gehen zuerst auf in den Himmel und kommen wieder ab. Vielleicht bringen sie das Wort Gottes mit, wo der Gott sich direkt an Jakob richtet. Das bedeutet für mich das Bild, dass eben Gott ein Gott ist, der gegenwärtig ist. Und dass die Engel nicht, auch wenn wir sie nicht sehen, irgendwie doch in einer Dimension halt oft da sind, wo wir zwar nicht wahrnehmen, aber sie sind da. Und wenn Gott sagt, ich sehe dich in deiner Not, wie wir es auch schon vorher aus der Geschichte von der Hagar haben gehört, das ist ja eine Grosstante von Jakob in dem Sinn. Und sie hat es auch schon erlebt. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und immer wieder ist das vorgekommen, dass die Vorfahren von Jakob am Gott begegnet sind auf eine Art und Weise, wie sie es nicht erwartet haben. Weil er hat sich offenbart. Er ist in ihre Situation gekommen. Sowohl beim Abraham mehrfach, als auch beim Isaac in seinem Leben. Und das finde ich doch eine schöne Tatsache. Eine Tatsache, die uns Mut machen darf. Vers 13 bis 15 sagt Gott, wo oben jetzt auf dieser Stege oder auf dieser Rampe steht, ich bin der Herr, der Gott vom Abraham und vom Isaac. Das Land, wo du drauf liegst, werde dir und deinen Nachkommen schenken. Und sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Beim Abraham hat es noch geheißen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und jetzt wieder Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker von Erde an diesem Segen teilhaben. Und jetzt kommt es. Du wirst es sehen. Du wirst es merken. Du wirst es erleben. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Und ich bringe dich auch heil wieder in das Land zurück. Ich lasse dich nie im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Der Jakob, als er aufwacht, ist wahrscheinlich nicht mehr ganz der gleiche. Was hat sich verändert? Seine Ausgangslage ist immer noch gleich. Er sieht hier ein Bild von Michelangelo, wo jemand ein bisschen beschissen hat drauf. Es ist Berührung vom Mensch mit dem Finger Gottes, aber es ist auch noch eine dritte Hand dazu. Vielleicht die vom Jakob, der sich da einmischt, der sagt, ich habe ein Erlebnis gemacht. Er ist nicht mehr der gleiche. Seine Ausgangslage ist zwar noch gleich. Mein Bruder will mich umbringen, ich bin auf der Flucht, ich habe ein Ziel, das ungewiss ist, ich weiss zwar ungefähr woher, aber keine Ahnung, wie es wird rauskommen. Meine Zukunft sind nur Fragezeichen. Und trotz diesen unveränderten Umständen sind jetzt aber seine Aussichten komplett anders. Sie haben sich auf dramatische Art und Weise geändert. Man kann sagen, es war nur ein Traum. Aber es ist das Thema der Geschichte heute. Gott war mit dem Jakob, mit dem Schutzbedürftigen, dem von Schuld belasteten Betrüger, woher er auch gegangen ist. So schlimm seine Ausgangslage auch war, Gott sagt, ich habe es gesehen, ich bin da und ich sage dir, ich will das Beste für dich. Ich werde dich nie verlassen. Der Gott von Abraham, der Vater von Isaac, ich bin da, ich werde sein, ich werde auch in Zukunft mit dir sein. Und ich glaube, das darf uns persönlich heute einfach so auch Mut machen. Es gibt manchmal eben auch in unserem Leben, wie auf dem Bild, wir es so schön gesehen haben vom Raffi, Bilder, die eher ruhig sind, Zeiten, wo wir es ruhig haben, aber wir vielleicht in Gefahr sind, Gott genauso zu vergessen, wie wenn alles unter uns auf uns einstürzt. Und Gott sagt, ich bin da, ich bin schon immer gsi, ich bin jetzt und ich werde da sein. So offenbart er sich immer wieder, auch im Alten Testament, mit seinem Namen. Wie sieht deine Lage heute aus? Fühlst du dich vielleicht ein Stück weit auch eine Art wie auf der Flucht? Hast du vielleicht kurzfristig zwar irgendwie einen Weg vor dir, aber keine Ahnung, wie es wird rauskommen? Ich meine, auf einem Weg haben wir das alle vor uns. Niemand weiss von uns, was in einem Jahr wird sein. Wie wird es uns gesundheitlich gehen? Wie wird es mit der Familie gehen? Das sind alles Sachen, die wir nicht beantworten können. Niemand weiss, wie es wird enden. Hast du den Eindruck, Gott sei vielleicht bei allen und er schenkt allen Christen um dich herum etwas Gutes, nur dir nicht. Nur zu dir redet er nicht. Bei dir ist es stumm. Du nimmst nichts wahr. Du musst mit dir selber kämpfen. Du hast genug Angst zu tun, als jetzt da auch noch 100 Mal zu sagen, zieh du ein in meinem Leben, weil das ist nicht deine Priorität jetzt. Aber Gott ist fähig, dir zu begegnen. Und er kann deinen Blick so verändern, dass du von dem eigenen, von deiner Flucht, von dem, was dich beschäftigt, hin zu dem Moment kommst, wo du auf das Mal sagst, es braucht nur eins. Ich möchte näher bei dem Gott sein. Ich möchte mehr von dem haben. Ich möchte nicht nur in einem kurzen Traum etwas von ihm sehen, sondern ich möchte ihn immer haben. Ziehe du ein. Und auf das Mal fängt man das einfach wiederholen, weil es ein Herzenswunsch wird. Ziehe du ein in mein Leben. Und da kommt Gottes Wort so und sagt, ich bin da. Ich bin hier. Tu die Augen auf. Glaub, dass ich bin. Glaub, dass ich der bin, der alles kann. Und wir wissen heute, in Jesus Christus ist sowohl die Rampe offen. Wir müssen nicht zuerst einen Traum haben. Wir müssen nicht weiss ich was machen. Sein Opfer und seine Zusagen gelten für uns, stehen für uns. Fass Mut, es ist kein Traum. Der Jakob erwacht und seine Aussage bringt es doch auf den Punkt. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Das ist mir also auch schon passiert. Dass ich in einer Situation haben müssen sagen, jetzt habe ich doch wirklich alles probiert, aber ich habe alles probiert und gar nicht daran gedacht, dass man eigentlich Gott auch noch fragen könnte. Oder vielleicht zuerst gescheiter würde fragen. Und ihn mit einbeziehen in das ganz ordinäre kleine Problem. Gestern war ich in einem Vortrag und da hat jemand von einem Reisebericht gegeben, von Amerika. Und sie hat gesagt, ja, sie seien immer ein bisschen knapp gewesen mit den Campingplätzen. Und einmal war es so schön gewesen, und sie wollten unbedingt dort nochmal an den Ort hergehen. Und sie haben gedacht, oh, wahrscheinlich ist alles voll. Und tatsächlich ist zuerst in dieser Situation der Campingplatz voll gewesen, bis auf einmal der Campingplatzverwalter oder Besitzer gesagt hat, ah, sie haben gerade Glück, jetzt ist gerade das Telefon gekommen, eine Stornierung, und sie können jetzt da den letzten Platz noch nehmen. Und dann habe ich die Mutter eben gesehen, wie froh dass sie sei, dass jetzt das doch noch gut ist gekommen. Und der 3-4-jährige Bruder hat gesagt, aber Mutti, das ist doch logisch, ich habe betet dafür. Von Kind können wir lernen, natürlich zu glauben. Und eben, wir denken dann, ja, meine Vernunft sagt, es geht nicht. Und meine Vernunft sagt, jetzt müssen wir halt eine andere Lösung finden. Und das Kind sagt, Gott ist da. Ich darf ihm alles sagen. Wie schön. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie manchmal kommt es vor in meinem Leben? Da bin ich sehr nah beim Jakob. Bin manchmal gegangen und habe nicht daran gedacht, dass er dabei ist. Ist das dir auch schon vorgekommen? Aber das alles ist nicht unbedingt das, was zählt. Das, was zählt, ist, dass wir darauf kommen, dass er eben da ist. Dass uns die Augen aufgehen. Dass, wenn ich ihn gerade nicht in meinem Leben so richtig sehen kann, weil ich ihn nicht integriert habe in meine Aktionen und nicht seinem Willen vielleicht entsprechend gelebt habe, dann ist sein Wort unveränderlich. Ich bin da. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und Gott bleibt eben nicht bei dieser Aussage, sondern kommt da so wie ins, oder der Jakob, er kommt da in eine Reaktion rein. Er sagt, nachdem dass er sagt, Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst, wie furchterregend ist der Ort. Hier ist Gott, der wohnt und das Tor zum Himmel und ich habe es nicht gemerkt. Und das hat ihm etwas ausgelöst, ein Erschrecken. Es hat ihm ausgelöst, dass er ein Stück von seinem eigenen Abgrund hat gemerkt. Vielleicht, wie es vorhin Ruth hat gesagt, bei dieser Prophetie von William Booth, Umkehr ohne Buß ist eine leere Religion. Glauben ohne Buß. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Wenn wir in den Himmel schauen, dann kommt gleichzeitig auch die eigene Dimension führen. Und dann bleibt uns manchmal nicht mehr, als zu sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist gut so. Aber dann dürfen wir das in Anspruch nehmen, was er uns zusagt. Dass er hier ist, dass er sein Leben hat gegeben für uns, dass wir mit ihm dürfen ans Ziel kommen. Und dass er nie seine Hand abzieht von uns. Wie beim Jakob. Er hat es natürlich dem Jakob gesagt, und wir sind nicht Jakobs, aber es gilt durch Jesus auch für uns. Er gibt Acht auf meinen nächsten Schritt. Das gibt vielleicht ein gewisses Sendungsbewusstsein, manchmal, wenn man weiss, Gott ist mit mir. Ich kann die Sache durchstehen. Das will ich auch. Er gibt mir Kraft und Weisheit. Mit ihm habe ich Hoffnung auf Besseres als das, was gerade ist. Aber wie beim Jakob können wir so schauen und uns bewusst werden, dass der in Christus allzeit präsente Gott zu einer neuen Haltung führt. Und das ist die Haltung vor Anbetung. Der Jakob richtet einen Stein auf, macht ein Mahnmal, ein Denkmal eigentlich. Hier bin ich Gott begegnet. Und er hat es gemacht, im Gedanken daran, jeder, der da vorbeikommt, und ich werde das später meiner Familie erzählen, die sollen daran denken, hier bin ich Gott begegnet. Und das ist der Sinn von so Denkmal, dass man über etwas nachdenkt. Ein Steinmal, ein Denkmal, das Haus Gottes, Bethel. Gott ist da und ich habe es nicht gewusst, aber jetzt ist es anders. Jeder, der das Denkmal sieht, soll darüber nachdenken, dass Gott da ist. Aber dann wird es eben auch zu einem Dankmal. Ein Dankmal, das dazu führt, dass wir dankbar sein dürfen, dass Gott da ist. Ich habe das Bild gefunden, das ist von Berlin, von Charité. Und das ist ein so genanntes Dankmal. Eben nicht ein Denkmal, sondern ein Dankmal. Das sind, glaube ich, zwei künstliche Nieren, wenn es mir recht ist. Hat der Künstler da gemacht und man will mit dem erinnern, aber auch danken für all die Leute, die zum Beispiel Organe spenden für andere, Nieren spenden oder andere Organe. Und das hat mir noch schöne Gedanken gedacht, eben ein Dankmal aufzurichten. Auch der Jakob hat ein Dankmal aufgerichtet und wir dürfen das so. Es ist dann weitergegangen mit seiner Geschichte und die können wir heute nicht die ganze verhandeln. Aber es war nicht eine steile Karriere von Jakob, die nur noch mit Freude und Boni und Zuschuss geschmückt war. Das war ein steiniger, ein harter Weg. Und der Jakob ist sich selber geblieben. Also seine Persönlichkeit ist manchmal immer wieder auch, wie man so schön würde sagen, in die Quere gekommen. Er ist zum Laban gegangen und kam zu seinem Onkel und späteren Schwiegervater, ist mehrfach von dem gelinkt worden. Wir kennen die Geschichte mit diesen zwei Frauen, mit der Rahel und der Lea, oder umgekehrt. Zuerst war es eben durch die Lea und nachher erst Rahel. Wir kennen vielleicht die Geschichte, wie er seinen Onkel betrogen hat oder überlistet hat mit diesen Schafen und wie er ging reicher geworden ist und so auch zurück in seine Heimat kam. Wir kennen die Geschichte, wie er einen neuen Namen hat bekommen, nach einem langen, langen Umweg. Und auch dann hat er immer noch die Furcht gepackt, bevor er heim ist, vor seinem Bruder Esau. Und weil er immer noch das Wort im Ohr hatte, er will mich umbringen. Aber sein Name ist verändert worden. Weg vom «Möge Gott ihm gnädig sein oder ihn schützen» hin zum «Der Herr streitet für dich». Möge das auch in deinem Leben so sein. Wir müssen nicht Jakobs werden, wir müssen nicht extra irgendwie Leute bescheissen oder uns von innen bescheissen, aber es passiert einfach. Es passiert, dass wir von Menschen enttäuscht werden, es passiert, dass wir in harte Kämpfe verwickelt sind, dass wir mit uns selber kämpfen, manchmal auch mit anderen. Und möge es doch so sein, dass wir so einen Punkt finden, wo wir dürfen wie in den Himmel schauen dürfen. Wo Gott uns wie sagt, du bist auf der Flucht, ich schenke dir einen Moment von etwas Neuem. Ein Ausblick, ein Trostmoment, ein Dankmoment, ein Kraftmoment. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir in solche Situationen kommen, solche finden. Wir werden noch still. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das Beispiel von Jakob, für die Geschichte, für deine Treue, die du dieser Familie von Abraham und seinen Nachkommen ja, bewiesen hast. Und dass wir das nachlesen können. Dass du ein Gott bist, schon immer bist, der treu ist und zu seinen Zusagen steht. Ein Gott bist, der kein Interesse hat, dass wir den Bach abgehen oder dass es mit uns den Bach abgeht, sondern der Interesse daran hat, dass wir dürfen wach sein dürfen, dass wir leben können, dass wir dürfen deine Kraft erfahren in unserem Leben. Und darum hast du uns Jesus gegeben. Wir wollen dir danken von ganzem Herzen für sein Leben, für sein Sterben, aber auch für die Auferstehung und den Heiligen Geist, den du uns schenkst. Wir wollen dich einfach bitten, heute an diesem Morgen, zieh du ein. Zieh du ein ganz neu. In das Leben, in die Gedanken, in unsere Situation. Zieh du ein, da wo Not ist, Flucht, Verzweiflung, vielleicht auch Krankheit. Zieh du ein mit deiner Herrlichkeit und lass uns durch diesen Blick in deinen Himmel getrost werden. Weil du sagst jedem von uns zu, ich bin mit dir, ich lasse dich nicht. Jesus selber hat uns das versichert. Danke, dass wir von dem dürfen leben und dürfen mit dem durchs Leben gehen. Amen. Wir stehen noch auf zum Schluss sagen und dann tue ich dann noch das Schlusslied ansagen.